Wir sehen uns jetzt das erste Mal im neuen Jahr. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und wünsche euch für dieses neue Jahr und für diesen Gottesdienst Gottes reichsten Segen. Ich wünsche euch auch für das neue Jahr viel Freude, auch an diesem Gottesdienst. Es ist kritisiert worden das letzte Mal, dass ich hier gewisse Kraftausdrücke gebraucht habe. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich bei diesem berüchtigten Wort, was mit FCH anfängt, den Dr. Martin Luther zitiert habe. Das ist immer gut, wenn man bei so ein bisschen fragwürdigen Dingen irgendeine bekannte Persönlichkeit zitieren kann. Das macht es immer gut. Ich habe da jetzt eine neckische kleine Geschichte gelesen von einem kleinen Jungen. Der gebrauchte in Gegenwart seines Vaters laut und deutlich dieses berüchtigte Wort. Und da sagt der Vater zu dem, wo hast du das her? Und da sagt er, das habe ich vom Christkind. Da sagt der Vater, was, wieso? Da sagt er, ja. In der Nacht vor Heiligabend, als das Christkind in mein verdunkeltes Zimmer kam und die Geschenke auf den Tisch legte, da hat sich das Christkind am Tisch gestoßen. Da hat ganz laut das Wort gesagt. Ein anderer Vorwurf, den ich immer wieder höre, der ist der, dieser Gottesdienst hier, dieser Jugendgottesdienst, das wäre weiter nichts als eine Show für junge Leute. Das halte ich vom reines Geschmacksurteil. Ich könnte genauso gut sagen, der Gottesdienst am Sonntagvormittag ist auch eine Show eben für ältere Leute. Das ist für mich eine theologische, aber vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Ich meine, früh, wo sich der Pfarrer noch verkleiden muss in ein mittelalterliches Gewand, das sieht jetzt auch schon ein bisschen anders aus. Wir wollen eben gerade keine Show hier machen, sondern wir wollen einen Gottesdienst feiern, so wie wir jungen Menschen nun einmal sind. Und was eine Show im Gottesdienst ist, das ist was ganz anderes. Da kann ich euch auch eine schöne Geschichte erzählen. Ein Pfarrer auf einem Dorf, der merkt, dass die Kirche immer leerer wird, kommt keiner mehr. Und da will er sich so einen besonderen Gag einfallen lassen. Und da lässt er bekannt machen im Dorf und sagt, also am kommenden Sonntag, da wird der Heilige Geist persönlich in der Kirche erscheinen. Wir sind natürlich alle da. Und der Pfarrer, der sagt zum Kantor, der soll eine Taube mit in den Gottesdienst bringen. Die Taube ist Symbol für den Heiligen Geist. Und auf das Stichwort hin soll er die Taube fliegen lassen. Nun hat der Pfarrer aber auch eine Katze und die folgt ihm in die Kirche mit hinein. Nun hält er seine Predigt und als es soweit ist, da sagt er nun, der Heilige Geist, erscheine! Nun ist Ruhe. Nichts passiert. Nun denkt er vielleicht, der Kantor ist eingeschlafen, aber sagt er nochmal ein bisschen lauter, der Heilige Geist, erscheine! Und da hört man nur die klägliche Stimme des Herrn Kantors von oben runter, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. So ist das, wenn man aus dem Gottesdienst eine Show macht. Da bleibt der Heilige Geist draußen und da ist alles für die Katze. Wir wollen keine Show, wir wollen einen Gottesdienst. Ein Gottesdienst, der unter der Jahreslosung steht, wir verkündigen nicht uns selber, sondern Jesus Christus als den Herrn. Darum geht's. Und Jesus Christus als den Herrn unseres Lebens. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten im Hintergrund, die es überhaupt erst ermöglichen, dass dieser Gottesdienst stattfinden kann. Leute, die uns die Programmzettel herstellen und die hier diese ganze technische Anlage installieren. Ich möchte mich bei allen denen, die hier mitarbeiten, einmal ganz herzlich bedanken an dieser Stelle. Ganz besonders danke ich wieder unseren Freunden von Jürgen Pennerberg aus Dresden, die uns diese schöne Mikrofonanlage zur Verfügung gestellt haben. Und dass ihr begriffen habt, dass dieser Gottesdienst hier keine Show ist, sondern dass es darum geht, Christus kennenzulernen und anderen Menschen zu helfen. Liebe Freunde, wer behauptet, die Bibel wäre eine langweilige Sparte, der hat die Bibel überhaupt noch nicht gelesen. Der hat doch gar nicht angefangen mit dem Lesen. Denn gerade am Anfang der Bibel, da stehen hochinteressante Geschichten. Da stehen ein paar Geschichten, die sind so delikat und manchmal so deftig und so interessant und so unmoralisch, dass man denkt, man hat sich im Buch vergriffen. Man denkt, man hat nicht die Bibel in der Hand, sondern irgend so ein Groschenheftchen. Bei manchen Sachen, da fragt man sich, wenn die nicht gerade in der Bibel stünden, ob sowas überhaupt in der Bibel stehen darf. Ich will euch heute so eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament. Nicht gerade eine vom stärksten Kaliber, aber auch ein ganz schönes Ganovenstück. Der Predigtext, der heute an dem Sonntag sowieso dran ist. Die Geschichte handelt von einem jungen Mann namens Jakob. Jakob, das heißt, ist er immer hier, Jakob? Jakob, richtig. Das ist Bonner, was ihr so lacht, ne? Nee, also der schreibt sich hier mit Zehn an. Also Jakob, und das heißt, oh, jetzt darf man noch nicht schon wieder lachen, das heißt der Hinterlistige, oder der krumme Sachen macht. In frommen Kreisen ist der Jakob bekannt als einer der drei Erzväter von Israel. Aber in seiner Jugend, da ist das ein Erzschurke gewesen, ein Erzgauner, ein Erbschleicher, einer von der übelsten Sorte. Der hat noch eine Familie, der hat einen Bruder, der heißt Esau. Dann hat er noch eine Mutter, die heißt Rebekka, die hat auch ziemlich dick hinter den Ohren. Und der Vater, das ist Isaac. Und Isaac, der ist schon ziemlich alt und betagt und blind. Und er merkt, dass es ans Sterben geht. Und da ruft er nun vorher seinen ältesten Sohn, den Esau, zu sich und sagt, du hör mal, Esau, ich merke, dass es bei mir ans Sterben geht. Und deshalb bitte ich dich um einen Gefallen. Geh mal los und jage mir einen Kornickel und das brätst du mir schön. Und wenn ich das gegessen habe, dann will ich dich segnen. Ihr merkt schon, die Geschichte, die stammt aus einer Zeit, als man die alten Leute noch nicht mit Blaulicht ins Krankenhaus abzischen ließ, damit sie dort alleine und verlassen sterben, sondern das war eine Zeit, wo man in der Familie lebte, in der Familie starb und wo man sich auf den Tod auch vorbereitete. Vor allem war das eine Zeit, wo die Väter ihre Söhne noch gesegnet haben. Von Vätern, die ihre Kinder verfluchen oder rausschmeißen, da könnt ihr heute ja auch Storys erzählen. Aber Väter, die ihre Kinder, ihre Söhne segnen, die sind ziemlich spärlich gesät in unserer Zeit. Obwohl der Segen eine lebenswichtige Angelegenheit ist. Wenn ich zum Beispiel am Ende des Gottesdienstes euch segne mit dem Zeichen des Kreuzes, dann ist das keine fromme Floskel oder irgend so ein Kokolores, sondern dann wird euch etwas gegeben, eine Kraft, da werdet ihr unter den Schutz Gottes gestellt. Also der Isaak, der wollte seinen ältesten Sohn Esau segnen. Nun hatte die Rebekka als Schlitzohr das mitgekriegt. Und die wollte lieber, dass der ältesten Sohn Esau segnen. Nun hatte die Rebekka als Schlitzohr das mitgekriegt. Und die wollte lieber, dass der Jakob diesen Segen bekommt. Der Jakob war das Lieblingssöhnchen, den hatte sie lieber. Den Typ von Mama kennen wir ja auch, dieser einen bevorzugten Lieblingssöhnchen hat. Und als der Esau nun brav draußen durch die Wiesen hirscht und sein Kornickel schießen will, da ruft die den Jakob zu sich und erzählt dem alles und hat auch gleich einen Plan, wie sie den alten Isaak betrügen kann und den Esau mit dazu. Und er sagt nämlich, weißt du was, wir machen das jetzt so, du gehst jetzt schnell raus zur Herde und nimmst zwei kleine Ziegenböcke und die werde ich dir schön braten, so wie es der Vater gerne hat. Und dann bringst du dem das rein und wenn du dem den Braten bringst, dann wirst du den Segen kriegen. Mir sagt der Jakob, was ist denn, wenn der alte Herr den Braten riecht? Der braucht mich ja bloß mal einzufassen, da merkt er gleich, dass ich gar nicht der Esau bin. Denn der Esau, der hat eine ganz raue Haut und ich bin glatt. Muttersöhnchen, ne? Glatte Haut. Naja, da sagt die Mutter, die Rebekka brauchst du ja gar keine Sorgen drum zu machen, das werde ich schon regeln. Und da steckt sie jetzt den Jakob erstmal in den Sonntagsanzug vom Esau, da ist noch so den sein Halsleberfilm drin. Und von den geschlachteten Böckchen, die Felle, die macht sie ihm als Hüpfchen um die Hand und hinten um den Hals, sodass er sich schön rau und haarig anfühlt. Und so schickt sie nun den Jakob mit dem Braten rein zum Vater. Nun sagt er, guten Tag Vater, sagt der Vater, ja bist du mein Sohn? Und nun lügt der Jakob fließend und sagt, ich bin Esau, dein ältester Sohn. Ich bringe dir dein Mittagessen und schönen Appetit wünsche ich auch und ich möchte dann bitteschön deinen Segen haben. Nun, der Vater Isaak, der ist zwar blind, aber der ist nicht ganz dumm. Dem kommt das komisch vor, dass der so schnell einen Kornickel gefunden hat. Und da sagt er, wie hast du so schnell gefunden, mein Sohn? Und da sagt der Jakob, dieses Früchtchen und frisch, fromm und frei, der Herr dein Gott bescherte mir's. Nun ist der alte Isaak trotz der frommen Redensarten immer noch misstrauisch. Und er sagt, komm mal ein bisschen näher ran, ich muss dich doch mal betasten und testen, ob du auch wirklich mein Sohn Esau bist. Du lässt sich natürlich der Jakob seelenruhig befummeln, der hat ja sein dickes Fell in den Ohren. Und der hat immer noch so ein bisschen im Verdacht, der Isaak, der sagt, mir weißt du, das ist komisch, deine Stimme, die klingt wie Jakob, aber du fühlst dich an wie Esau und dein Kleid riecht auch wie Esau. Sei es drum, ich segne dich. Und nun segnet er diesen Jakob und sagt, Gott gebe dir Wein und gebe dir Korn und alle Völker, die sollen dir dienen. Und so weiter und so fort. 5 Minuten später kommt nun aber der Richtige, der Esau mit seiner Bratenplatte reinmarschiert. Und jetzt geht das Ganze nochmal los. Und sagt Vater, wer bist du? Und er sagt, der Esau wahrheitsgemäß, ja, man könnte ja nicht ein bisschen ruhiger sein hier oben. Ist ja gar nicht übel eigentlich. Nun sagt er, sagt der Vater, richtig, ja, sagt der Vater. Wer bist du? Sagt er, ich bin Esau. Und da brüllt der Vater los und sagt, was? Und schneit vollkommen ab, sagt, da ist doch eben schon einer hier gewesen. Der gesagt hat, er wäre der Esau und der hat meinen Segen gekriegt. Wer ist dieser Schuft gewesen? Nun, das ist den beiden natürlich sofort klar, der Schuft, das ist eben der Jakob gewesen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie der Esau nun jetzt sich total entschärft. Der Esau, der wird versaut, der fängt an zu toben. Er heult und tobt und bettelt seinen Vater und bittet ihn erst rum und sagt, er soll ihn segnen. Lust, das lehnt der Vater ab. Und er sagt dann am Schluss, ja, Esau Zähne knirschen, na gut, es wird schon nicht mehr lange dauern. Dann stirbt der Vater und dann bringe ich den Jakob um. Und das hört natürlich wiederum die Rebekka. Der Schleif hat seine Ohren überall. Die teilt das nun wieder dem Jakob mit und sagt, pass auf, der will dir anschlawitschen. Ich rate dir, mach die Mücke ab zu meinem Bruder, nach Haran, das ist ganz am Ende der Welt. Dort kannst du dich verstecken. Und wenn die Wut verraucht ist von deinem Bruder Esau, dann kommst du wieder heim zu Mutter. Und nun ist ja Jakob auf der Flucht. Den ganzen 20 Jahre lang. Aus dem Gauner, da wird ein Zigeuner, ein Mensch, der sich rumtreibt, haltlos, heimatlos, gottlos. Und plötzlich läuft dieser gottlose Kerl Gott direkt in die Arme. Er begegnet plötzlich zum ersten Mal in seinem Leben dem lebendigen Gott, den er bisher bloß so vom Hörensagen gekannt hat. Den gleichen Gott, über den er eben noch solche lässigen Bemerkungen gemacht hat, wie der Herr dein Gott bescherte mir's. Und jetzt, wo ihm Gott lebendig in den Weg tritt, da fallen ihm keine schnörrischen Bemerkungen mehr ein. Da schlottern ihm die Knie vor Angst und Aufregung. Weil er merkt, der Gott, den ich bisher bloß für einen Ulk gehalten habe, oder für eine Vorstellung von alten, blinden Leuten, für einer Verfeier, für Fahrer geschwätzt, dieser Gott, der lebt ja. Dieser Gott ist da, der ist eine Wirklichkeit, der stellt sich mir in den Weg, der fordert mich. Und so wird aus dem schuldigen Gauner ein Mensch, der ein Leben mit Gott anfängt. Aus dem Jakob wird jetzt der wahre Jakob. Einer, der mit Gott geht. Und der bekommt später sogar noch einen neuen Namen, den Namen Israel. Und er wird der Stammvater dann des Gottessohnes Jesus Christus, der aus seinem Geschlecht geboren wird. Ja, Jakob hatte weder an Gott gedacht, noch hatte er Gott gesucht, noch hatte er Gott gewollt. Das Einzige, was der Jakob wollte an diesem Abend, das war pennen. Er war müde vom Fußmarsch. Und er hatte sich unter freiem Himmel hingelegt und hatte sich einen Stein als Kopfkissen genommen. Naja, so leben die da in der Wüste. Und da ist er nun eingeschlafen. Und da hat er einen Traum. Er träumt nämlich, dass er eine Leiter sieht, die bis zum Himmel reicht. Und oben auf der Leiter, da steht Gott. Und Gott spricht nun zu ihm.
Und das hören wir jetzt. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.
So, das war das, was der Jakob im Traum da erlebt. Und jetzt will ich mal aufhören, über diesen Jakob zu reden. Jetzt will ich mit euch reden und von euch. Ich weiß nicht, warum ihr hierher kommt in diese Schlosskirche. Ihr seid vielleicht weiter als der Jakob. Vielleicht glaubt ihr an Gott oder ihr möchtet an Gott glauben. Vielleicht sucht ihr ihn. Aber es sind unter allen Umständen zumindest ein paar hier in dieser Kirche, die sich nicht gerade für Gott interessieren und denen Gott gleichgültig ist. Und gerade zu denen möchte ich jetzt reden. Ihr seid vielleicht getauft. Das heißt, am Anfang eures Lebens hat Gott euch auch schon gesegnet. Und euch ist dieser Segen bisher bloß Schnuppe gewesen. Ihr habt euch nicht drum gekümmert. Und vielleicht sind auch welche hier, die ähnliche Garnereien auf dem Kerbholz haben, wie sie dieser Jakob hatte. Vielleicht sind welche hier, die irgendwelche krummen Sachen gemacht haben, die schuldig geworden sind vor Gott und den Menschen. Die sich vielleicht unter falschen Angaben bereichert haben am Eigentum von anderen Leuten. Unterschriften oder Scheckfälschung. Vielleicht sind welche hier Erbschleicher, die sich bereichert haben am Gut ihrer Vorfahren, was weiß ich, die einen anderen reingelegt haben, die sich vielleicht einen Posten erschlichen haben, auf Kosten eines Kollegen, die irgendeinen reingelegt haben oder die sich vielleicht selber reingelegt haben ins Bett eines anderen und zum Ehebrecher geworden sind. Menschen, die auf der Flucht sind, weil sie Angst haben, entdeckt zu werden. Wenn das alles auf euch nicht zutrifft, dann ist es ja gut. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr so brave Leute seid. Ich sage nur, wenn Gott diesen erzganosen Jakob, der so ein Schuldkonto hatte, wenn Gott den überschüttet mit seinen Verheißungen, und wenn Gott einen solchen Schurken nimmt und als sein Werkzeug nimmt, dann ist für jeden von uns noch eine Chance drin. Gott braucht uns alle, um sein Reich in dieser Welt zu bauen. Er kann jeden gebrauchen. Und Gott kann aus dem miesesten Kerl noch einen Menschen machen, der ein neues Leben anfängt. Auch aus solchen Leuten, die im Traume nicht daran denken, dass es Gott überhaupt nur gibt. Vielleicht kommt ihr her in die Schlosskirche, weil ihr denkt, da gibt es wieder ein Ulk. Also hier unter, ich habe zum Beispiel den Eindruck, ihr denkt, es gibt ein Ulk hier. Oder eine Sensation oder sowas. Vielleicht erwartet ihr, dass ihr hier sonst was trefft und erlebt und sonst wem begegnet. Bloß nicht Gott. Und dann wird euch heute in dieser Kirche gesagt, euch, nicht den Jakob, euch wird gesagt, ich bin mit dir. Vielleicht geht es euch so, wie dem Jakob auch, als der aus seinem Traum aufwacht. Da kommen ihm nämlich schon die ersten Zweifel. Da greift er sich an Gott und sagt, Mensch, hat jetzt Gott wirklich mit mir geredet? Oder war das von diesem Gott bloß ein Traum? Hat er mich wirklich gemeint? Ist Gott eine Wirklichkeit? Oder hab ich jetzt bloß geträumt? Und da der Jakob ein typisches Kerlchen ist, da sagt er sich, ich werde die Sache mal überprüfen. Ich werde mal probeweise mit diesem Gott versuchen und dann werden wir ja sehen, was dabei rausspringt. Und er schlägt Gott ein kleines Geschäftchen vor, eine Art Wette macht er mit ihm. Er legt nämlich ein Gelübde ab, ein Versprechen, und er sagt, wenn Gott mir zu essen gibt, auf den langen Wege, den ich vorhabe, und wenn Gott mir Kleidung gibt, und wenn Gott mich behütet, und wenn Gott mich im Frieden wieder heimbringt zu meinem Vater, dann will ich ihn als meinen Herrn anerkennen. Also, bescheiden ist ja Jakob nicht gerade in seinen Forderungen gewesen. Und außerdem ist das ein ziemlicher Kuhhandel, den der hier Gott vorschlägt. Und wenn man das als Theologe hört, da steht einem ja auch die Haare zu Berge. Denn in jedem einschlägigen Lehrbuch kann man lesen, dass wir kleinen Menschen mit Gott so nicht umspringen dürfen. Wir Menschen, wir können Gott keine Bedingungen stellen, keine Forderungen. Aber es hilft, so steht es hier in der Heiligen Schrift, der Jakob, der hat es so gemacht. Und kein anständiger Pfarrer dürfte sich wahrscheinlich erlauben, dass er seiner Gemeinde einen solchen Vorschlag macht, mit Gott einen solchen Kuhhandel zu machen. Aber da mein Ruf als anständiger Pfarrer sowieso schon ziemlich ramponiert ist, da macht es mir gar nichts aus. Und ich mache euch diesen Vorschlag. Macht's doch so wie der Jakob. Macht ein Experiment mit Gott. Und seht ihm einmal auf die Finger. Probiert doch mal aus, ob das stimmt, was Gott uns verspricht und was davon dran steht. Ich bin mit dir. Ihr braucht euch ja nicht Knall und Fall zu diesem Gott zu bekehren. Obwohl es das natürlich auch gibt. Das gibt, dass Gott einen Menschen, der von Gott überhaupt nichts wissen wollte, der vielleicht sogar gegen Gott war. Dass Gott einen solchen Menschen umkrempelt, von einer Sekunde zur anderen. Und dass einer, der nicht geglaubt hat, in der nächsten Sekunde ein Mensch ist, der seinen Lebensweg mit Gott geht. Und ich bete darum, dass auch in diesem Gottesdienst das passiert. Dass Menschen, die hier reingekommen sind, als neue Menschen hinausgehen und von diesem Tage an ein neues Leben anfangen. Gott kann das machen, aber das muss nicht so sein. Sondern Bekehrung kann auch ein ganz langer Prozess sein. Und bei dem Jakob, da ist das auch so gewesen. Der hat noch einen langen Glaubensweg vor sich. Der steht ja hier auch erst am Anfang. Aber anfangen müsst ihr mal. Und ich sage, da fangt doch mal heute an. Macht mal mit Gott einen Vertrag, eine Wette. Macht ein Experiment mit Gott. Vielleicht kommt ihr euch nachher, wenn ihr aus der schönen Atmosphäre der Kirche rauskommt, in die kühle Luft von Karl-Marx-Stadt, da kommt ihr euch vielleicht vor, wie der Jakob, wenn er aus dem Traum aufwacht. Vielleicht sagt ihr euch dann, ach was, das ist alles Gerede gewesen und die haben uns da eingelullt und das war doch leider nicht wie Gefühl und Emotion und Stimmung und Manipulation. Und selbst wenn es so wäre, was die da in der Kirche sagen, das ist so schön, um wahr zu sein. Und schön wär's, das müsst ihr mir ja zugeben, schön wär's, wenn wir einen hätten, der mit uns geht, durch dick und dünn, der an jedem Tag unseres Lebens bei uns ist. Das wäre schön. Das ist schön. Und wie wunderbar das Leben mit diesem Gott ist, das könnt ihr alle genauso erfahren wie ich und wie Millionen andere Menschen auch. Ihr sollt es bloß mal ausprobieren. Mit aller Nüchternheit, die zu einem Experiment dazugehört. Als Gott dem Jakob begegnet ist, da hatte er noch eine Wegstrecke von 1000 Kilometern vor sich. Fuß. Ein Trost für unsere Freunde, die ihre Fußwasche machen müssen. 1000 Kilometer. Und das ist für die damaligen Verhältnisse eine Strecke gewesen, die unüberschaubar war. Das war praktisch die bis zum Ende der Welt. Ja, Jakob, der marschiert ins Ungewisse. Aber er hat auf den 1000 Kilometern Fußmarsch tausendmal die Chance, Gott auf die Probe zu stellen und auszuprobieren, ob Gottes Versprechen wirklich wahr ist. Ihr seid jung, ihr habt ein ganzes Leben vor euch. Zumindest jetzt dieses eine neue Jahr mit uns eingesetzt, solange Gott uns alle leben lässt. 72, habe ich nicht versprochen, wir sind das Kirche wirklich langsam von gestern, ne? Vielen Dank. 72, und heute am ersten Gottesdienst, den wir zusammen feiern in diesem Jahr, da sagt nun Gott zu euch, ich bin mit dir. Das sagt Gott zu euch, ich sage euch, probiert das aus. Und nehmt ihn mal beim Wort, nagelt ihn fest, haltet Gott seine eigenen Worte unter die Nase. Und stellt fest, ob ihr nicht etwas merken könnt von ihm in eurem Leben. Ihr könnt ja mit Gott auch so ein Abkommen machen, wie der Jakob. Also beispielsweise, ihr könntet ja sagen, wenn Gott mich die Prüfung bestehen lässt. Oder wenn Gott mir die Frau schickt, können wir mal ein Jahr lang ausprobieren, ob ein Leben mit Gott besser ist und schöner als ein Leben ohne Gott. Und wenn ihr das ausprobiert, dann garantiere ich euch, dass ihr ein Leben mit Gott besser finden werdet und dass ihr dabei glücklich seid. Gott lügt nicht, und wenn Gott heute zu jedem von uns sagt, ich bin mit dir, dann ist er auch mit dir. Und da wir heute ohnehin bei ein bisschen problematischen theologischen Methoden sind, da möchte ich euch zum Schluss gleich noch einen etwas bedenklichen Vorschlag machen. Jedem von euch, der mit diesem kindlichen Glauben des Jakobs mit Gott eine solche Wette abschließt, der jetzt ein Jahr lang probiert, mit Gott zu leben, und der dabei eine Pleite erlebt, dem zahle ich am Jahresende 10 Mark aus meiner Tasche. Und umgedreht machen wir es genauso. Wir machen mal zusammen eine Wette. Wir machen es genauso. Ja, Jakob, meine Frau hat schon Angst. Passt auf. Ja, Jakob, der hat gesagt, wenn Gott nicht nur ein Traum ist, sondern wenn dieser Gott eine Wirklichkeit ist, da gebe ich dem 10% meines Einkommens. Und wenn ihr auf die Wette eingeht, dann müsstet ihr am Jahresende, nicht mir, der Kirchkasse, der Kollekte, 10% eures Einkommens geben. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gespielt. Dann machen wir den Einsatz niedriger, einigen wir uns gleichfalls auf 10 Mark. Und ich meine diesen Vorschlag wirklich ganz ernst. Und ich habe gar nicht die Sorge, dass ich nächstes Weihnachten als armer Mann dastehe. Weil ich weiß, dass Gott nicht lügt und dass der uns nicht bluft. Und weil ich weiß, dass Gott euch alle segnen möchte, wenn der heute zu euch sagt, ich bin mit dir. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben deine Verheißung gehört und wir bitten dich, lass uns das glauben. Und ändere du unsere Herzen, dass wir dir vollkommen vertrauen, dass du mit uns bist, in allen Situationen unseres Lebens. Herr, lass uns erkennen in den kommenden Tagen, dass das stimmt, dass du bei uns bist, bei allem, was auf uns zukommt. Herr, wir danken dir, dass wir dich haben und dass du bei uns bist. Lass das alle erleben, die hier in dieser Kirche sind. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Gott behüte euch. Amen.